Transformation digital, numérique.
Mich interessiert der digitale Wandel der Arbeitswelt, weil das ein Sektor ist, der sich gerade schnell ändert und wo sehr viele Arbeitsplätze entstehen, und Europa sollte hier eine starke Position einnehmen.
Diese Diskrepanz zwischen dem, was es gibt und wie es verteilt ist, das interessiert mich schon sehr.
Die Reichen werden immer reicher, die Mittelklasse verarmt, und die Verarmung der Arbeiterklasse hat bedenkliche Ausmaße angenommen. Hier muss unbedingt etwas getan werden.
Eine bessere Entlohnung von Arbeit, mehr Verteilungsgerechtigkeit, mehr Engagement bei dem Erhalt und der Schaffung von Arbeitsplätzen, auch im digitalen Sektor. Das sind einige Ideen zum Thema Arbeitsmarkt, mit denen EU-BürgerInnen zu den ja unterschiedlichen Veranstaltungen der Konferenz zur Zukunft Europas gereist sind. Und ein paar dieser Ideen haben sich inzwischen auch konkretisiert in Form eines Forderungenkatalogs. Und in dem wurde zum Beispiel das Ziel formuliert, Mindestlohnangleichungen in den EU-Ländern vorzunehmen, Sozialversicherungsregelungen anzupassen und auch eine gute Work-Life-Balance in allen EU-Staaten gleichermaßen zu respektieren. Alles gute Ziele. Viele dieser Anpassungen würden aber nach wie vor nationalem Recht obliegen. Und die Frage ist, wie schafft man denn hier Anpassung? Darüber spreche ich jetzt mit Florian Rödel, Professor für Arbeits- und Sozialrecht an der Freien Universität Berlin. Und ich würde gerne bei diesem ja doch nachvollziehbaren Wunsch einsteigen, den Mindestlohn in der EU zumindest so anzugleichen, dass es den Menschen in allen Ländern Europas mit ihren doch sehr unterschiedlichen Bruttoinlandsprodukten möglich ist, ein menschenwürdiges Leben zu führen. Was müsste hier getan werden, Herr Rödel, und wie leitet man das in die Wege?
Na, die Europäische Kommission hat ja da gerade eine Initiative gestartet, tatsächlich eine bemerkenswerte Initiative zu einer europäischen Mindestlohnrichtlinie. Bevor man die aber genauer anschaut, muss man sich zwei, drei Sachen wieder vergewärtigen. Der Mindestlohn ist eigentlich so ein Beispiel, wo man sagen könnte, das ist doch relativ einfach, institutionell auch. Es geht einfach darum, was soll jeder verdienen, der abhängige Arbeit leistet, mindestens, egal was es ist. Und zweitens, menschenwürdiges Leben ist doch ein ganz guter Bezugspunkt. Trotzdem, einheitlich geht das nicht. Wir können nicht alle 12 Euro machen. Dann scheiden die osteuropäischen Staaten und die südeuropäischen aus unserer Wirtschaft aus. Das heißt, es müssten irgendwie unterschiedliche Größen für jeden Mitgliedstaat bestimmt werden. Jetzt könnte man natürlich sagen, die kann man auf europäischer Ebene beziffern. Ja, man könnte auch sagen, Europa stellt so eine Tabelle auf. Jetzt muss man sich daran erinnern, mit den 12 Euro jetzt für den Mindestlohn in der Bundesrepublik, da wurde nach einigen Analysen die letzte Wahl damit gewonnen. Also es gibt nicht besonders viele Bestrebungen auf politischer Ebene, auf staatlicher Ebene zu sagen, dieses Thema soll jetzt mal die Europäische Union für uns abschließend entscheiden. Deswegen tastet man sich so heran mit Empfehlungen, mit Maßgaben. Das ist das, was jetzt die Europäische Kommission in ihrer Richtlinie versucht. Die sagt, der Mindestlohn soll sich bestimmen in einem Verhältnis zum Durchschnittslohn, zum Medianeinkommen. Und da wird darum gerungen, was ist denn da die richtige Prozentgröße? Sind es jetzt 47% oder 53% oder eben 60%? Dann ist die Frage, wie kann man jetzt einen Mitgliedstaat sanktionieren, die das nicht tut? Welcher Mitgliedstaat würde das machen? Wahrscheinlich nicht so viele, und zwar auch deswegen, das ist jetzt ein wichtiger Punkt, weil diese Lohnhöhe und die Lohnentwicklung in einem Mitgliedstaat wird durch so eine Mindestlohnanhebung enorm beeinflusst. Die Lohnhöhe ist die letzte makroökonomische Steuerungsgröße, die die Mitgliedstaaten noch haben unter dem Euro. Denn nachdem sie über Zölle nicht mehr bestimmen können, über den Zentralbankzins nicht mehr für sich passend bestimmen können und auch die Fiskalpolitik sehr begrenzt ist, auch wenn wir jetzt in Corona-Zeiten viel großzügiger sind, aber eigentlich ist ja die Idee, dass auch die Haushaltsverschuldung stark unter Kontrolle steht und Obergrenzen hat. Das heißt, ein Mitgliedstaat, der in ökonomischer Schieflage geraten ist, warum auch immer, möchte eigentlich notwendig immer auch auf die Arbeitskosten zurückgreifen können, um sich in eine bessere Situation zu bringen. Das ist das Problem, warum wahrscheinlich sich die Verbindlichkeit nicht herstellen wird.
Was die Gestaltung der Löhne angeht, spielen ja auch die Tarifpartner, also Gewerkschaften und Arbeitnehmerverbände mitunter eine wichtige Rolle. Wie kann man die denn stärken in ihrer kollektiven Lohnfindungsrolle, also auch auf europäischer Ebene?
Da fangen die Schwierigkeiten eben schon an, weil die institutionelle Lage, wie Sie sagen, viel schwieriger ist. Ich will aber zunächst noch mal etwas vorausschicken. Diese Mindestlohnrichtlinie singt auch ein neues Lied über die Bedeutung von Tarifvertragssystemen. Und darüber kann man sich, wenn man sozialfreundlich eingestellt ist, eigentlich nur freuen. Das ist nur tatsächlich eigentlich etwas putzig, nachdem wir über 20 Jahre einen systematischen Druck auf die Leistungsfähigkeit der Tarifvertragssysteme gesehen haben. Das hat eigentlich in Deutschland angefangen, wo es nicht regulativ war, sondern wo man den regulativen Kontext verändert hat. Man hat befristete Beschäftigungsverhältnisse, Sachgrundlose eingeführt, die Leiharbeit freigesetzt, Hartz IV eingeführt. All das sind eigentlich schon Maßnahmen gewesen zu der Zeit, als Deutschland kranker Mann Europas galt und deswegen die entsprechenden Anpassungsleistungen vollziehen musste. Als die Eurokrise richtig manifest wurde, waren wesentliche Maßnahmen der Troika darauf ausgerichtet, die Tarifvertragssysteme in den betroffenen früher Weichwährungsländern, heute dann Defizitländern, wirklich zu zerschlagen. Und das ist auch sehr erfolgreich passiert. Und jetzt kommt die Kommission wieder und sagt, es sei ja ganz wichtig, dass es die gibt. Ja, erstmal muss man das schon verdauen und in einer längerfristigen Perspektive sehen. Selbst wenn das ernst gemeint wäre, hätte die europäische Ebene eigentlich gar nicht die Möglichkeiten, effektiv die Tarifbindung zu stärken, eben wegen der institutionellen Unterschiede und weil eben die Tarifvertragssysteme ganz unterschiedlich operieren. Also um das Tarifvertragssystem in Spanien zu stärken, müssen sie was ganz anderes machen, als das Tarifvertragssystem in Irland zu stärken und erst recht was anderes in Polen und Bulgarien zu stärken. So ist dann auch der Ansatz der Mindestlohnrichtlinie, dass gesagt wird, wir brauchen eine hohe Tarifbindung. Liebe Mitgliedstaaten, legt uns Aktionspläne vor, um die Tarifbindung zu stärken. Und dann sind wir wieder an demselben Punkt. Es wird wahrscheinlich nicht zur Verbindlichkeit kommen, weil auch hier wieder die Mitgliedstaaten sagen, wir lassen uns doch nicht von der europäischen Ebene diktieren, wie wir uns volkswirtschaftlich auch in diesem Bereich noch aufstellen müssen.
Wie gut sind denn Gewerkschaften in der EU überhaupt vernetzt und aufgestellt? Und was müsste sich vielleicht auch auf dieser Ebene ändern?
Also grundsätzlich kann man erstmal sagen, sie sind gut vernetzt. Sie haben europäische Dachverbände und die haben auch ihre Gremien und funktionieren leidlich, haben ihre Vorstände und Versammlungen und haben auch ein Forschungsinstitut, ein wichtiges, das Europäische Gewerkschaftsinstitut in Brüssel. Und sie tun auch alles, um europäische Gesetzgebung auf Unionsebene im Sinne der abhängig Beschäftigten zu beeinflussen. Das Problem ist dadurch, dass die Entscheidungsebene nicht auf der europäischen Ebene liegt, sind die europäischen Gewerkschaftsbünde auf der Dachebene eben auch nicht stark. Also da sitzt nicht die Macht. Warum? Weil dort nicht die volkswirtschaftliche Gestaltungskraft steht. Auf europäischer Ebene wird keine Tarifpolitik gemacht. Und das ist nicht nur die Machtressource gegenüber den Arbeitgebern, sondern das ist auch die politische Machtressource, einen volkswirtschaftlichen Steuerungskern selbst in der Hand zu haben. Und das haben Sie eben auf nationaler Ebene und nicht auf europäischer Ebene. Sie können auch mal den Test machen. Kennen Sie irgendeinen Gewerkschaftsführer auf europäischer Ebene namentlich? In Deutschland kriegen Sie vielleicht 2, 3 zusammen, ja, vielleicht auch 4, 5, wenn Sie gut sind. Also wenn Sie besonders viel Einblick haben auf der europäischen Ebene, kennen Sie wahrscheinlich gar keinen. Das hängt damit zusammen. Und das Zweite ist, dass es den Gewerkschaften eben auch sehr schwer fällt, eine transnationale Perspektive einzunehmen und sich darum zu kümmern, was für alle europäischen Beschäftigten gleichermaßen wichtig ist. Auch für die Gewerkschaften ist es immer sehr naheliegend, immer auch sehr stark darauf zu achten, ob denn die eigene Volkswirtschaft und damit die eigenen Beschäftigten genug von dem Kuchen abbekommt, der durch den europäischen Markt generiert wird. Das ist also die strukturelle Schwierigkeit, warum auch aus diesen Prozessen europäischer Einigung der europäischen Gewerkschaftsverbände kein dramatischer Impuls, keine dramatische Dynamik erwachsen wird.
Spiegelt das eigentlich auch so einen generellen Konstruktionsfehler der EU, dass man sich zwar darum bemüht hat, immer Zölle abzubauen und Waren möglichst frei zirkulieren zu lassen, dass man aber, was die Arbeit und die Arbeitnehmerrechte angeht, viel zu wenig auf eine Einhaltung von Standards gepocht hat?
Das kann man so begreifen und viele erzählen so eine Geschichte, die was mit dem Gründungsmoment der Europäischen Union zu tun hatte. Da wird nämlich die folgende Geschichte erzählt, dass dort sich eigentlich Deutschland und Frankreich gegenüber saßen und die Franzosen waren eigentlich dafür, Marktbildung und Sozialstaatlichkeit, nennen wir es mal ganz grob, Hand in Hand gehen zu lassen. Und die Deutschen waren dagegen und wollten, dass der Sozialstaat auf nationaler Ebene bleibt und auf europäischer Ebene nur die Marktbildung eintritt. Und wenn man die Gründungsgeschichte so erzählt und sich dann heute wähnt, dann könnte man denken, ja, jetzt müssen sich doch heute dann endlich mal die Franzosen durchsetzen oder die französische Tradition. Weil das so eine mächtige Geschichte ist, ja, wird die auch wahrscheinlich dann in der Konferenz für eine Zukunft Europas wieder eine leitende Rolle gespielt haben. Das Problem ist aber, dass man durch bloße Willensanstrengung oder bloße Willenskraft die strukturellen Probleme, die ich anfangs angesprochen habe und die in jeder Frage wieder eine Rolle spielten, einfach ignoriert. Also der Punkt ist nicht, dass die Deutschen sich durchgesetzt haben, weil sie mächtiger waren und die Franzosen hätten sich genauso gut durchsetzen können, sondern es ist eben eine Vorstellung von supranationaler Integration, von Sozialstaatlichkeit, die sich einfach nicht herstellen lässt. Dafür sind unsere Sozialstaaten inzwischen viel zu kompakt. Sie sind eben wunderbar ausgebaut zum Teil. Und deswegen entsteht eine Komplexität, eine institutionelle Verdichtung, die sich einfach nicht ablösen lässt durch Institutionen. Zumal, also durch neue Institutionen auf der europäischen Ebene. Das Einzige, was da mal diskutiert wurde, war das Projekt einer europäischen Arbeitslosenrückversicherung. Ja, dass man nicht die Arbeitslosenversicherung vereinheitlicht, sondern die europäische Ebene hilft, wenn in einigen Mitgliedstaaten zu viel Arbeitslosigkeit gibt auf einmal. Olaf Scholz hat sich dafür sogar jedenfalls sehr interessiert und in seinem Finanzministerium dazu Modelle schreiben lassen. Aber hier stoßen wir schon wieder auf dieselben Probleme. Wir bräuchten eine Idee von transnationaler Solidarität, ja, wo es dann heißt, du bist nicht selber dafür zuständig, dass deine Arbeitslosigkeit niedrig ist, sondern das ist jetzt unser gemeinsames Problem, was wir deswegen auch gemeinsam versichern. Solange wir aber nicht alle gemeinsam über jedes einzelne Mitgliedstaates Wirtschaftspolitik mitbestimmen, machen wir das nicht. Und deswegen verläuft auch das im Sande. Sie hören, glaube ich, inzwischen ist auch dazu wieder die politische Musik relativ still geworden.
Also Sie sagen, im Bereich der Sozialpolitik kann man eigentlich wenig ausrichten auf EU-Ebene. Und ja, trotzdem haben wir eine Krise. An welcher Stellschraube müsste man denn auf EU-Ebene stattdessen dann drehen? Also was müsste Ihrer Meinung nach jetzt passieren?
Wir haben jetzt diskutiert, was könnte man denn auf europäischer Ebene als sozialstaatliche Gestaltungsmaßnahme ins Werk setzen. Das nennt man dann in der Politikwissenschaft die positive Integration. Was könnte man an positive Integration machen? Und wenn das so schwierig ist, wie ich behaupte, dann wäre es vielleicht ganz gut, auf der anderen Seite anzusetzen, nämlich auf den Mechanismen der negativen Integration, auf den Konstruktionen, die den europäischen Binnenmarkt und die Europäische Währungsunion ausmachen, die dafür sorgen, dass ein ungeheurer Wettbewerbsdruck auf die Mitgliedstaaten entsteht, die sich immer wieder so niederschlagen, dass es vor allen Dingen die abhängig Beschäftigten und dort vor allen Dingen die weniger verdienen und weniger können, auszubaden haben. Also diese einseitige Ausrichtung des Wettbewerbsdrucks durch die europäischen Marktfreiheiten, durch das europäische Wettbewerbsrecht und auch durch das europäische Währungsrecht und das, was daran hängt an wirtschaftlicher, makroökonomischer Regulierung, die wir ja haben, die aber immer auf Abbau zielen muss, weil sie nicht anders kann. Wenn wir das anders einstellen würden, und dafür sind Vorschläge gemacht worden und werden jetzt auch in den Gewerkschaften diskutiert, Europäischer Pakt für sozialen Fortschritt ist ein wichtiges Stichwort, wie ich finde, wo es eben zum Beispiel darum ginge, den europäischen Marktfreiheiten etwas von ihrer Deregulierungskraft zu nehmen. Und das sind Ansätze, die ich für sehr viel vielversprechender halte, die aber, das ist jetzt wichtig und jetzt hier doch der Anschluss zur Zukunftskonferenz, die lassen sich nur mit Vertragsänderungen bewerkstelligen. Und da hoffe ich eben auf ein historisches Momentum, in dem auch die abhängig Beschäftigten und die Gewerkschaften begreifen, dass sie nur auf dieser negativen Seite wirklich effektive Erfolge zeitigen können und sich deswegen auf die entsprechenden verfassungspolitischen Forderungen auch festlegen.
So der Arbeitsrechtler Florian Rödel von der Freien Universität Berlin zur Frage, wie man denn auf EU-Ebene mehr Gerechtigkeit in die europäische Arbeitswelt und auch die Arbeitsteilung bringt. Und das war's an dieser Stelle mit dieser Ausgabe des Podcasts zur Konferenz zur Zukunft Europas. Weitere Beiträge zum Thema, die finden Sie auf der Seite der Zukunftskonferenz.